Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Andreas Mein, guten Morgen. Seit November ist die neue EKD-Ratsvorsitzende im Amt. Annette Kurschus ist die höchste Repräsentantin der evangelischen Christen in diesem Land. Manch einer dürfte sie nicht darum beneiden, in Zeiten der Kriegsbedrohung dieses Amt inne zu haben. Denn die evangelische Kirche ist durchaus in einem Dilemma. Werden ihre friedensethischen Überlegungen gerade von russischen Raketen zerschossen? Das Gespräch mit Annette Kurschus steht im Zentrum dieser Sendung. Zuvor aber schauen wir in die Ukraine, wo Zivilisten ermordet und Kirchen, auch orthodoxe, zerstört werden. Herzlich willkommen zu Ihren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Immer mehr Völkerrechtler bezeichnen das, was Putins Truppen in der Ukraine zu verantworten haben, als Völkermord. Rettungswege für Zivilisten werden abgeschnitten, Krankenhäuser bombardiert. Wer so skrupellos ist, macht auch vor Kirchen, Synagogen und Moscheen nicht Halt. Auch orthodoxe Kirchen sind von russisch-orthodoxen Soldaten zerstört worden. Was besonders zynisch wirkt vor dem Hintergrund, dass der Moskauer Diktator und sein weltanschaulicher Steigbügelhalter Patriarch Kyrill mit diesem Krieg doch angeblich die Christen in der Ukraine retten wollen, die aber gar nicht von der russischen Armee gerettet werden wollen, sondern Widerstand leisten. Bernd Muschborowska berichtet aus der Ukraine, aus Lviv bzw. Lemberg.
Die orthodoxen Christen in der Ukraine im Gebet. Für Frieden, für die gefallenen Soldaten und ihre Familien und für ihre Gotteshäuser. Er rufe die Gläubigen dazu auf, den Frieden in ihren Seelen zu bewahren, so der Kiewer Bischof Oleksandr Drabinko. Das sei gerade in diesen Zeiten besonders schwer. Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas mal erleben würde, sagte Drabinko zu einem Reporter der Nachrichtenagentur AP. Niemand hätte das für möglich gehalten. Ich erinnere mich an meine Großmutter, die immer etwas Salz aufbewahrt hat, Mehl und Zucker in Reserve hatte. Ich dachte nicht, dass wir das auch mal machen müssten. Die Gläubigen in Kiew sind auch in großer Sorge, dass ihre Gotteshäuser in der Hauptstadt durch Raketen und Luftangriffe zerstört werden könnten. Vor allem die jahrhundertealten Wahrzeichen der Stadt. Das Höhlenkloster am Ufer des Dnieper, das St. Michaelskloster in unmittelbarer Nähe zum ukrainischen Außenministerium und die Sophienkathedrale. Dieses byzantinische Kulturdenkmal aus dem 11. Jahrhundert gilt als die Hauptkathedrale der Ukraine und der orthodoxen Kirche, sowohl der ukrainischen als auch der russischen. Von den sonst üblichen Gesängen und Gebeten, die unter den Kuppeln des Kirchenbaus erklingen, ist heute nichts zu hören. Als der Krieg begann, wurde die Sophienkathedrale ebenso wie die meisten anderen Kulturdenkmäler geschlossen und so gut es geht vor möglichen Schäden geschützt. Wenn Granaten in der Nähe niedergehen oder wenn Raketen oder Flugzeuge über uns hinwegfliegen, dann spürt man die Vibrationen im ganzen Kirchengebäude, klagt Vadim Kyrilenko, der Chefkonservator. Die Vibrationen selbst sind nicht so gefährlich, aber schon wenn es nur in der Nähe einen Einschlag geben würde, könnte das unwiederbringliche Schäden verursachen. Immerhin ist die Kathedrale über 1000 Jahre alt und sehr zerbrechlich. In den vergangenen 1000 Jahren hat die Sophienkathedrale schon so manchen Krieg erlebt, mehrfache Zerstörungen und Plünderungen überstanden. Der jetzige Krieg ist auch Ausdruck der Zerrissenheit der orthodoxen Kirche. Erst im Jahr 2018 hatte sich die ukrainische orthodoxe Kirche durch ein Konzil von der russischen orthodoxen Kirche abgespalten und der Aufsicht des Patriarchen von Moskau entzogen. Kyrill I. unterstützt offensiv den Krieg Putins gegen die Ukraine. Nach Ansicht Kyrills kämpft Putin einen heiligen Krieg gegen die Dämonen, die in der Ukraine am Werk seien. Russlands Krieg gegen die Ukraine ist somit nicht nur ein Krieg um die politische Herrschaft Putins über das Nachbarland, er ist auch ein Krieg um die Vorherrschaft der Moskauer Kirchenleitung. Putin spricht der Ukraine das Existenzrecht ab, obwohl die Ukraine seit 1991 als unabhängiger Staat anerkannt ist. Und in den Augen Kyrills legitimiert die Abspaltung der ukrainischen orthodoxen Kirche von Moskau offenbar ein militärisches Eingreifen im Nachbarland. Das Geschichtsbild des Patriarchen in Moskau sei genauso falsch wie das Putins, meint Vadim Kyrilenko. Vor 1000 Jahren, als die Sophienkathedrale gegründet wurde, hatten wir hier den Kiewer Rus. Da war von Russland keine Rede. Da gab es Russland noch gar nicht. Da gab es auch Moskau noch nicht. Nichts gab es dort. Alles begann hier. Das ist ein historischer Fakt. Der Kiewer Rus, der in der modernen russischen Wissenschaft auch altrussischer Staat genannt wird, war ein mittelalterliches Großreich, das als Vorläufer der heutigen Staaten Russland, Belarus und Ukraine angesehen wird. Eine Bombardierung der Sophienkathedrale in Kiew würde nicht nur die religiöse Wiege der heute getrennten orthodoxen Kirchen zerstören, sondern auch die historischen Dokumente des Kiewer Rus vernichten, die in den Kellergewölben der Kathedrale aufbewahrt werden. Durch den Krieg sind bereits rund 60 Gotteshäuser und Sakralbauten in der Ukraine zerstört oder beschädigt worden. Die weitaus meisten getroffenen Objekte in den Kampfgebieten im Osten des Landes seien orthodoxe Kirchen, teilte die für Kirchenfragen zuständige Behörde mit. Außerdem seien eine römisch-katholische Kirche und 5 evangelische Kirchen von den Kämpfen betroffen, sowie je 3 islamische Moscheen und jüdische Synagogen.
Die Sorge um Kathedrale, Kirche, Synagogen und Moscheen und Menschen. Aus der Ukraine berichtete Bernd Muschborowska. Zunehmend kommen Talkshow-Philosophen und andere prominente auch Kirchenmenschen um die Ecke, die den von Putins Russland angegriffenen Ukrainern empfehlen, welche Opfer sie bringen sollten, damit der russische Aggressor besänftigt werde. Das ist so, als würde man nicht den Vergewaltiger, sondern die Vergewaltigte bestrafen. Manchen gelingt es offenbar nicht, sich vom liebgewordenen Pazifismus in seiner naivsten Form zu verabschieden, wobei hier nicht ebenso naiv einer plumpen Waffenbegeisterung das Wort geredet werden soll, sondern es geht darum, aus einer evangelisch-christlichen Perspektive heraus ethische Orientierung zu geben. Das tun wir im Gespräch mit Annette Kurschus, der Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, EKD. Annette Kurschus ist auch Präses, also quasi Bischöfin der Evangelischen Kirche von Westfalen. Anders als manch eine Vorgängerin oder ein Vorgänger im Amt des EKD-Ratsvorsitzes argumentiert sie stärker als Theologin, also weniger politisch. Und dennoch wird sie um die eine oder andere politische Frage nicht drum rumkommen. Am Telefon begrüße ich Annette Kurschus zu einem Gespräch, das wir aus Termingründen am Mittwochnachmittag aufgezeichnet haben. Guten Tag, Frau Kurschus.
Guten Tag, Herr Mayen.
Frau Kurschus, wie bewerten Sie das, was sich in der Ukraine ereignet? Ein Konflikt, ein Krieg, was ist das aus Ihrer Perspektive?
Das ist sehr klipp und klar aus meiner Sicht. Das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, für den ich keine Rechtfertigung sehe. Das nenne ich ein Verbrechen auf einen Nachbarn, der klein ist und sich jetzt wehren muss.
Die, die sich wehren, der ukrainische Widerstand, da wird ja oft auf einen biblischen Vergleich zurückgegriffen, also David gegen Goliath. Ist Putin auch für Sie Goliath?
Naja, zumindest von den Größenverhältnissen her scheint es ja so, dass er natürlich aus einer viel größeren Position herauskommt und dieses kleine Land angreift. Nun, der David hatte immerhin auch Stein und Zwille. Das heißt, er hat sich mit seinen Mitteln auch verteidigt und das muss er auch tun. Da hat er auch das Recht dazu. Und es wäre zynisch zu sagen, dass der jetzt mal klein beigeben soll, weil er ohnehin keine Chance hat.
In der vergangenen Woche hat die EKD Kirchenkonferenz getagt. Also alle Bischöfinnen und Bischöfe sowie alle leitenden Juristen der 20 evangelischen Landeskirchen in Deutschland unter ihrem Vorsitz. Es ist eine Stellungnahme entstanden unter dem Titel Gewalt beenden, dem Hass entgegentreten. Darin bezeichnen sie, so klar wie sie es eben hier auch in den ersten Minuten dieses Interviews getan haben, Putin als Kriegstreiber, bewundern den Mut der ukrainischen Zivilgesellschaft. Was sind aus Ihrer Sicht die Kerngedanken dieses Papiers?
Nun, zunächst mal ist es etwas Besonderes, dass dieses Papier überhaupt so entstanden ist. Ich halte das nicht für selbstverständlich, weil gerade in einer solchen Situation noch mal ganz deutlich wird, wie eine Friedensethik, allemal eine biblisch begründete und theologisch gefütterte Friedensethik, immer auch mit Dilemmata zu tun hat. Also nie klar sagen kann, das ist richtig und das ist falsch, sondern sich immer auch dazwischen bewegt, wenn sie wirklich verantwortlich sein soll. Wir haben übereinstimmend festgehalten, dass Gewalt in sich kein Mittel ist, um Frieden zu schaffen. Waffen schaffen keinen Frieden am Ende. Und doch ist der Einsatz von Waffen, auch das haben wir festgehalten, an dieser Stelle zur Selbstverteidigung ein Mittel, das auch wir an dieser Stelle gutheißen können. Das letzte Wort wird der Frieden haben, davon sind wir überzeugt. Und dass auch die Waffen zur Verteidigung letztlich nicht den Frieden schaffen, auch das ist klar. Allen auch, die sagen, ja, Waffen müssen hier jetzt wohl eingesetzt werden. Den Frieden schaffen die nicht. Insofern sind wir wirklich in einem Dilemma. Und ich bin froh, dass in dieser Kirchenkonferenz die Stimmen nicht schweigen, die auch in mir weiter ganz deutlich sind, dass Frieden schaffen nur ohne Gewalt und mit Diplomatie und Gesprächen geht. Wo wir aber sehen, die geraten hier an eine empfindliche Grenze. Und so streiten da immer zwei Stimmen widereinander. Und das macht unser christliches Zeugnis in dieser Zeit aus. Das ist nicht, weil wir uns nicht entscheiden können, sondern weil die Lage so ist, dass sie kein klares Ja oder Nein aus dieser Sicht haben kann.
Sie wollen also Meinungsvielfalt, das ist für Sie wahrscheinlich typisch evangelisch. Man könnte natürlich auch sagen, das ist eine Kakophonie. Sie haben es als Dilemma beschrieben, aber zu einer eindeutigen Position, sagen wir mal, was jetzt Waffenlieferungen an die Ukraine betrifft, kommen Sie nicht in diesem Papier.
Genau, und das ist nicht, weil das einfach mal so eine protestantische Eigenart ist oder Spielerei, sondern für mich ist das in der theologischen Sache begründet, weil wir einerseits an der Seite dieser Notleidenden stehen und weil wir andererseits zutiefst davon überzeugt sind, dass Gewalt kein Mittel sein kann, um Frieden zu schaffen. Und diese beiden Aussagen widersprechen einander in dieser Situation. Und das nenne ich ein Dilemma. Und das benennen wir gerade. Und da stellen sich die einen stärker auf die Seite der einen Aussage und die anderen stärker auf die Seite der anderen. Und in diesem Dilemma aber bleiben wir zusammen. Und das halte ich für unsere Pflicht in diesem Falle als Christenmenschen. Und ich halte es auch für unsere Chance, weil wir anders als die politisch Verantwortlichen jetzt nicht den Zwang haben, sofort zu handeln. Ein Politiker, eine Politikerin kann so nicht sagen. Die kann nicht sagen, ja, jetzt weiß ich aber auch nicht, wie es richtig ist. Die müssen ja handeln. Und ich halte es aber für unsere Pflicht als Kirchen, dieses Handeln genau in diesen Zwiespalt zu stellen. Gerade weil wir nicht handeln müssen, ist es unsere Aufgabe, diese Stimme zu erheben.
Ich zitiere mal einen Kommentar aus der FAZ, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in dem Reinhard Bingener Ihnen Folgendes bescheinigt. Zitat: Der russische Überfall auf die Ukraine führt nun zu einer harten Kollision der verfreundlichten Friedensethik mit einer verfinsterten Realität. Die Debatte darüber, welche Folgerungen die Kirche daraus ziehen sollte, ist bereits entbrannt. Zitat Ende. Sie haben es anders ausgedrückt, aber letzten Endes können Sie diesen Kommentar vermutlich unterschreiben.
Ich sehe es nicht so, dass die Friedensethik, die wir bisher vertreten und die aus meiner Sicht überhaupt jetzt nicht über den Haufen zu werfen ist, dass die so eine Schönwetterethik ist, die mit der Realität nichts zu tun hat. Es kann Situationen geben, in denen selbst der Mensch, der sich zur Gewaltlosigkeit bekennt, nicht anders kann, als auch Waffen zum Einsatz zu bringen. Also das ist jetzt nicht einfach Naivität stößt auf Realität. So kann und mag ich das nicht beschreiben und so ist es auch nicht zu beschreiben, was gegenwärtig unsere Positionierungen ausmacht.
Inwieweit ist das aus Ihrer Sicht Sünde, was der russische Präsident betreibt?
Nun, er greift aus eigenen Machtinteressen ein Volk an, weil er seine persönliche Machtsphäre ausdehnen will. Das Perfide daran ist, dass er es nun anscheinend auch noch irgendwie religiös verbrämt und meint, damit würde die Welt vor schädlichen Einflüssen des Westens gerettet. Also die Sünde liegt da sicher in diesem besonders, ja, egomäßigen Machtstreben. Aber in dieser Situation ist es ja eben gerade so, dass egal wie wir uns positionieren, wir um Schuld und Sünde nicht herumkommen. Wenn ich mich an die Seite der ukrainischen, sich selbst verteidigenden Menschen stelle, gedanklich, dann bin ich ihnen in Nächstenliebe nah und ich erkenne an, dass sie Gewalt anwenden zu ihrer Selbstverteidigung. Ja, auch das ist wieder Sünde. Auch da kommen russische Soldaten zu Tode. Also wie wir uns auch drehen und wenden, wir kommen nicht darum herum, schuldig zu werden in einem Krieg. Und das ist das Teuflische an Kriegen überhaupt. Kein Mensch kommt da ohne Schuld heraus.
Die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft im Deutschlandfunk. Frau Kurschus, die diplomatischen Drähte zwischen Moskauer Patriarchat und Vatikan, die laufen offenbar heiß. Der Papst möchte Kyrill, den Patriarchen, zu mehr Distanz gegenüber Putin bewegen. Nun sind Sie als EKD-Ratsvorsitzende kein Global Player, aber doch auch ein wichtiger Faktor. Gibt es Kontakte zur russischen orthodoxen Kirche mit dem Ziel eines Sinneswandels?
Wir haben Kontakte zur russisch-orthodoxen Kirche und wir sind auch sehr darum bemüht, diese Kontakte nicht abreißen zu lassen. Wir haben die auch gepflegt, immer über schwierige Situationen hinweg. Nun ist die russisch-orthodoxe Kirche eben nicht gleich Kyrill. Auch die hat verschiedene Stimmen. Auch da hat es ja etliche gegeben, die sich zu einer prominenten Unterschriftenaktion zusammengefunden haben und gegen diesen Krieg protestiert. Also an die russisch-orthodoxe Kirche zu kommen, heißt noch nicht, Kyrill zum Umdenken zu bewegen. Natürlich, man kann ja kaum hören, was dieser Mann sagt, weil das in meinen Augen tatsächlich gotteslästerlich ist und mit dem, was wir vom Evangelium verstanden haben, in keiner Weise zu vereinbaren ist. Also wir versuchen natürlich mit unseren russisch-orthodoxen Geschwistern in Verbindung zu bleiben, aber immer auch mit der Vorsicht, wir vermögen nicht im Letzten zu beurteilen, wie deren Situation ist. Wir können da nur appellieren und sagen, was aus unserer Sicht jetzt zum Frieden dienen könnte. Aber wir können denen nicht vorschreiben, wie die zu handeln haben. Wir können nur den harten Bruch sagen, das, was Kyrill sagt, ist Gotteslästerung in meinen Augen.
Sie haben eben das Weltbild von Patriarch Kyrill und auch das von Wladimir Putin angesprochen. Es gehe darum, die Dekadenz des Westens zu stoppen. Das meinen die ja vermutlich ernst. Sie sind als Frau gewählt, als wichtigste evangelische Vertreterin in diesem Land, in Deutschland. Sind Sie nicht womöglich sozusagen die Prototypin dessen, was diese testosterongeschwängerten alten Herren auf gar keinen Fall wollen?
Das könnte ich mir sogar vorstellen, dass ich als Frau im leitenden geistlichen Amt, also im geweihten Amt da ein Beispiel für genau das bin, was die zu bekämpfen versuchen.
Es ist ja so, dass Sie in Ihrer Funktion und in dieser Situation es niemandem recht machen können. Das ist deutlich geworden im Verlauf unseres Gesprächs. Wenn Sie den mächtigen Kirchenfürsten in Moskau zu heftig attackieren, zerstören Sie womöglich Brücken oder Reste, die davon übrig sind. Halten Sie sich bedeckt, wird Ihnen womöglich in ein paar Monaten vorgeworfen, Sie hätten die Ukraine im Regen stehen lassen. Also jetzt EKD-Ratsvorsitzende zu sein in solchen Zeiten, wie erleben Sie diesen Spagat?
Ich meine, ich erlebe es wie alle anderen Menschen auch als eine extrem angespannte Zeit, die wir da gerade erleben. Also wir sind aus der Pandemie ja noch längst nicht raus. Auf das legt sich nun diese Kriegsgefahr, die in unsere Nähe rückt, wie noch nie in meinem Leben zuvor. Und wir wissen ja, überall woanders auf der Welt gibt es solche Kriege permanent. Und jetzt sind sie in unserer Nähe und wir merken plötzlich, was das bedeutet. Also ich erlebe das ja auch als Mensch und jetzt habe ich plötzlich diese leitende Verantwortung, die auch ständig die Herausforderung bei sich hat, sich öffentlich zu äußern, öffentlich Stellung zu nehmen. Das bedeutet schon einen immensen Druck, den spüre ich auch. Und es ist auch eine Verantwortung damit verbunden, die mir kostbar ist. Ich lebe aus einem Glauben heraus, den ich gerade in einer solchen Situation nicht verstecken will, der ein Glaube mit Ambivalenzen ist, ein Glaube, der den Zweifel immer bei sich hat, ganz hart dran, und ein Glaube, der aber dadurch eben nicht in Frage gestellt ist. Und das finde ich diese Stärke des christlichen Glaubens. Wir glauben ja an einen Gott, der nun nicht das Gegenteil von Leiden ist und dessen Zeichen nicht Protzigkeit und Macht und Stärke sind, sondern der sich gerade als einer gezeigt hat, der in Leid und Ohnmacht nicht nur da ist, sondern der in der Lage ist, das zu verwandeln und Menschen die Kraft zu geben, das durchzustehen und neues Leben zu finden. Und das glaube ich, dass das unsere Aufgabe ist jetzt in dieser Welt. Dieses Leid nicht kleinzureden und doch daran festzuhalten, das wird nicht das Letzte sein und wir sind gerufen, dem Leben die Stange zu halten und alles dafür zu tun, dass wir wieder in die Spur des Lebens kommen. Diese Botschaft gehört an die Elenden und an die Gebeutelten. Diese Botschaft verbunden mit dem Gebet. Denn das Gebet ist ja eine Möglichkeit, die Klage in eine Richtung zu bringen. Also Klagen und Jammern kann sich ja im Kreise drehen, ich armer Mensch. Und es kann eine Richtung kriegen, ich werf's dir ans Herz, Gott. Ich weiß nicht, was du jetzt damit willst, ich kann's dir nur sagen, mach End, o Herr, mach Ende.
Die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus zum Ende eines Krieges, der hoffentlich bald eintreten möge, zum Überfall Putins auf die Ukraine. Danke, Frau Kurschus, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für dieses Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen auch, Herr Mein.
Und damit geht diese Sendung zu Ende. Gleich geht es hier weiter mit den Nachrichten und dann kommt die Sendung Marktplatz. Georg Ehring erwartet Sie zur Frage: langlebig und reparierbar. Neue Anforderungen an Elektrogeräte. Redakteur am Mikrofon von Tag für Tag war Andreas Mein. Danke, dass Sie dabei sind.